die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Gianelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater. Heute wieder mit einer History-Folge.
Genau, Wine History, unser Format, wo wir tief in die Geschichte der Weinhistorie eintauchen. Und ja, wer uns regelmässig hört, der weiss ja, wir haben so Evergreens, wir haben Sachen, die wir immer mal wieder zitieren in unseren Folgen, weil sie halt irgendeinen hohen Einfluss haben in der Weinwelt. Zum Beispiel Zisterziensermönch haben wir immer wieder zitiert und über die haben wir ja schon eine History-Folge gemacht. Die Römer tun wir immer wieder zitieren, über die haben wir noch keine History-Folge gemacht. Und dann gibt es noch eine Weinprotagonistin, wo man kann sagen, das ist eigentlich die kleinste von allen, nämlich Dactylus faira vitifoliae, das ist der latinische Name. Der deutsche Name ist ein bisschen simpler, die Reblaus. Der Reblaus, der für Verwüstungen gesorgt hat in der Weinszene. Wir geben euch mal einen kurzen Abriss, um was geht es da überhaupt bei der Reblaus. Wie hat es denn angefangen? Also muss man so sagen, der Wein ist ja zuerst mal von Europa über Frankreich nach Amerika gekommen. Da befinden wir uns ungefähr im Jahr 1562. Hugenottische Siedler haben Reben nach Amerika gebracht. Das war mal der Anfang. Die Frage ist dann, was ist eigentlich von Amerika wieder zurückgekommen nach Europa, ein paar hundert Jahre später, Nagi?
Es sind 3 Jahrhunderte später gewesen und dann hat man von der Ostküste von Amerika die Reblaus auf Südfrankreich eingeschleppt. Konkret ins südliche Rhonetal, wo sie dann festgehalten ab 1863 ihr Unwesen an Vertrieben hat.
Ja, und während Reblaus halt in Amerika in einer Symbiose mit den Wildreben dort gelebt hat, hat das nachher in Europa völlig anders ausgesehen. Der hiesige Reben hat sie nicht gut getan. Sie war ein Schädling gewesen, wo man eben zuerst auch gar nicht erkannt hat. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wirklich in halb Europa die Reben abrasiert worden sind.
Das Extreme ist auch, oder? Die nordamerikanische Variante von der Blattlaus, die hat sich ja dermassen wohlgefühlt hier in der ganzen Umgebung, dass sie sich in den europäischen Reben dermassen eingenistet hat und sich so wahnsinnig vermehrt hat und das so schnell, dass die Schäden einfach ein unglaubliches Ausmaß angenommen haben.
Auf jeden Fall kann man sagen, der Weingenuss, so wie wir ihn heute betreiben, das ist immer noch ein Folge der Reblaus. Und warum das so ist, das werden wir euch jetzt in dieser Wein-History-Folge erklären. Und wie immer machen wir das gründlich, wenn es geht ja um Geschichte, oder? Und wir müssen die super aufschaffen. Und darum haben wir die Folge auch wieder wie üblich in Wein-History in Kapitel gegliedert. Wir fangen an, dass wir euch zuerst mal erklären, was ist die Reblaus überhaupt? Um was geht es so? Was ist das für ein Tier?
Dann nachher wollen wir anschauen, wie ist die Reblaus auf Europa gekommen? Und zwar halt wirklich en Detail.
Dann erklären wir mal, wie hat man den Reblaus entdeckt? Weil zuerst haben wir gar nicht gewusst, warum da plötzlich Reben sterben. Auch das ist ein Prozess gewesen, den wir euch erklären wollen.
Und dann packen wir natürlich die Lupen aus und schauen mal ein bisschen genauer her. Und genauer heisst, wo hat die Reblaus ihr Umwesen treiben und was hat es konkret für Auswirkungen gehabt? Das machen wir mit dem Blick auf Frankreich, Schweiz und Spanien.
Dann erklären wir natürlich auch, wie ist das Reblaus-Problem gelöst worden?
Und ich würde sagen, die abschließende Frage ist natürlich auch, was ist von der Reblaus geblieben und ist die Reblaus heute noch in Gefahr?
Also, ihr seht, es gibt einiges zu erzählen. Darum lassen wir gerade los, nämlich mit dem Kapitel 1. Was ist denn überhaupt die Reblaus?
Also, schauen wir den Winzling mit grossem Impact mal ein bisschen genauer an. Die Reblaus, Dactylus faira vitifoliae, der latinische Name, ist eine Pflanzenlaus aus der Familie der Zwerglaus.
Die Reblaus, eben, sie ist relativ klein, sie erreicht eine Körperlänge von 0,7 bis 1,4 mm und zählt damit zu den sehr kleinen Blattläusen. Und ja, wenn man sieht, wie klein der Schädling ist und wie gross die Auswirkungen sind, die er verursachen kann, ist das eigentlich noch viel eindrücklicher. Der Körperumriss, wenn man sich das so ein bisschen oben anschaut, ist so eiförmig bis birnenförmig. Vorne ist das Insekt ein bisschen abgerundet, hinten ein bisschen zugespitzt, mit sehr kleinen Augen und sehr, sehr kurzen Antennen. Die Antennen sind 0,09 mm gross.
In vielen Regionen wird dann eben die sexuelle Fortpflanzung übersprungen. Das heisst, es braucht nicht Männchen und Weibchen, sondern die Läuse können sich dann einfach auch so weiter fortpflanzen. Und das ist dann die sogenannte eigeschlechtliche Fortpflanzung, wo vor allem mit dem Wurzelbefall, wenn sie nur an den Wurzeln saugen und dort drin leben, zusammengeht.
Ja, und was macht denn jetzt die Reblaus für Schäden an den Reben? Also, man hat gesagt, sie tut sich in den Wurzeln einnisten. Man zählt sie zu den sogenannten Gelegenheitsschädlingen. Das tönt jetzt so unschuldig, ist es aber nicht. Aber das heisst, ein Gelegenheitsschädling richtet dann grosse Schäden an, wenn Bedingungen ideal sind. Zum Beispiel Monokulturen, und damit haben wir so beim Wein oft zu tun, oder? Es wird einfach Reben angebaut, es hat sicher noch ein bisschen Pflanzen zwischen den Reben und so, aber grundsätzlich zählt Wein als Monokulturen. Oder es gibt keine Massnahmen, die sie davon abhalten, oder es ist auch noch Bodengeschichte, beispielsweise Sandböden findet Reblaus nicht so interessant.
Aber das Krasse ist halt schon, Monokultur ist eigentlich der wesentliche Treiber und hat aber auch dazu geführt, ich meine, wir haben es ja gesehen, wenn wir zusammen in Burgund sind, dass die einen oder die anderen dann halt gleich angefangen haben, einen Zwetschgenbaum mal in die Reben hineinzusetzen oder mal sonst ein bisschen Gras wachsen und ein bisschen Sträucher zu haben, wo eben auch noch andere Tierli drin können leben, damit sich dort eine Vielfalt auftut, weil durch die Monokultur dann halt vielleicht nur noch Treblaus rum war und so, dann, ich sage jetzt, eine gewisse Vielfalt entsteht, die sich dann wieder das Gleichgewicht heben kann.
Es gibt zwei Arten von Befällen, die die Reblaus auslösen kann. Es gibt Blattreblaus, die gilt so ein bisschen als das geringere Übel. Bei starkem Befall kann die Blattlaus jedoch das Wachstum der Pflanze beeinträchtigen. Und dann gibt es eben die Wurzelreblaus, die dann die Wurzeln befällt. Wir haben es vorher kurz erwähnt. Sie nistet sich in den Wurzeln ein. Sie fährt einfach Zeug absaugen, sie tut das Leitgewebe der Wurzeln beschädigen. Wenn das Gewebe der Wurzeln beschädigt ist, kann kein Wasser mehr und kein Nährstoff mehr zu den Reben fliessen oder durchkommen, was dann eben zum Absterben der Reben führt. Und ja, wenn dann mal quasi der Reblaus da ist, zieht sie auch noch weitere Schädlinge oder Probleme an, wie Bakterien, Pilze oder Viren, die die Wurzeln noch mehr schädigen. Das heisst, am Schluss kannst du einfach den ganzen Rebstock rausreißen und fortrühren, weil wenn er mal infiziert ist, dann kannst du den fast nicht retten.
Wenn wir jetzt aber so im Biologieslang gerade weitergehen und wären wir so das Buch am Durchblättern, würden natürlich auch noch Vorkommen und Bedeutung. Und das haben wir ja eingangs schon gesagt, die Reblaus stammt ursprünglich aus Nordamerika. Dort hat sie auch natürliche Wirtsreben gehabt. Die Reben sind halt einfach im Gegensatz zu den europäischen Kollegen resistent gsi dagegen. Also da kann man von einem symbiotischen Zusammenleben vielleicht auch reden. Aber durch die Einschleppung ist heute in fast allen Weinbaugebieten in Europa, aber auch weltweit, die Reblaus so verbreitet und gilt darum als einer der bedeutendsten Schädlinge im Weinbau, weil es hat vorher und nachher nie mehr etwas Vergleichbares gegeben, das dermassen Schäden angerichtet hat.
Und das bringt uns eigentlich jetzt auch gerade zum nächsten Kapitel. Nämlich, wie genau ist die Reblaus nach Europa gekommen? Und da müssen wir mal zurückgehen bis ins 18. Jahrhundert. Eigentlich ein goldiges Jahrhundert in der Weinszene, oder? Weil da ist es vorwärts gegangen mit Anbaumethoden. Es hat ganz viele Innovationen gegeben. Durch die Zisterziensermönche, aber auch andere. Also man hat einfach sehr viel Erkenntnis gehabt, wie kommt man zu besserem Wein, und durch das ist halt das Weinwesen in Europa auch floriert.
Es ist das goldige 18. Jahrhundert vor allem auch für das Weinland Frankreich gewesen. Franzosen, wo es, ich sage, auch heute immer noch drauf haben, sich entsprechend zu positionieren.
Ja, oder so dünn, als ob sie es immer ein bisschen besser wissen als ja, der Rest der Welt. He?
Ich meine, der Begriff La Grande Nation ist ja nicht ohne, ich sage jetzt, Hintergrund entstanden. Das ist auch im Weinwesen der Fall. Man muss aber auch sagen, dass Frankreich zu dieser Zeit eben halt wirklich auch das Zentrum vom Weinwissen war. Die Winzer haben über Generationen weg wirklich Erfahrungen angesammelt. Es war der Hotspot gewesen, wo man Entwicklungen vorantrieben hat. Durch auch die unterschiedlichen Weinbaugebiete, die unterschiedlichen Stilistiken, wo so können weitergetrieben werden. Dann der Weinbau, der wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich halt dermassen ein Gewicht angenommen hat, weil Frankreich hat an Zarenhof exportiert, hat auf Deutschland exportiert, hat überall hin exportiert, auch auf England. Und durch das hat man die Vormachtstellung gehabt.
Also es hat viel technischen Fortschritt gegeben, aber es hat natürlich auch sonst in Europa technischen Fortschritt gegeben. Und der technische Fortschritt ist eigentlich auch die Schuld, dass die Reblaus nachher nach Europa gekommen ist, weil etwas, was man erfunden hat, ist Dampfmaschine. Die hat ja die industrielle Revolution eingeleitet, die erste zumindest. Und mit der Dampfmaschine hat es halt auch Dampfschiffe gegeben. Und plötzlich ist die Reise über den Atlantik zwischen Europa und Amerika ein bisschen machbarer geworden. Und durch das haben wir natürlich auch den Handel intensiviert. Und auch der Pflanzenhandel hat angefangen zu florieren. Botaniker und Forscher haben angefangen, seltene Pflanzen hin und her schicken, auch aus Amerika. Und besonders beliebt sind auch amerikanische Reben gewesen, sogenannte Vitis aestivalis. Und mit dieser Rebe ist halt nicht nur Pflanzen nach Europa gekommen, sondern auch ein Bewohner von dieser Pflanze eben die Reblaus.
Wir müssen an diesem Punkt auch sagen, das ist halt wirklich so die Ursprungsrebe in Amerika. Wo es aber geschafft hat, sich an die Reblaus anzupassen. Also man hat gar nicht sehen können, dass die dort drin wohnt, oder? Und durch das, dass man noch nicht irgendwie ein Regelwerk hat über den Import von Pflanzen, wie wir es heute kennen, das Australien, wo sowieso alles abklemmt, oder Chile beispielsweise, ist das einfach mal eins so ein bisschen reingekommen. Dann hat das können auf ein Gas geben.
Ja, blinde Passagiere, das hat es natürlich immer gegeben auf diesen Schiffen, oder? Nicht nur in Menschenform, sondern auch eben in Insektenform. Und jetzt zoomen wir mal rein ins Jahr 1863, gehen ins Rhonetal in Südfrankreich, auch eine wunderbare Weinregion, die wir sehr schätzen. Und ja, 1863 hat es einen Winzer gegeben im Rhonetal, die plötzlich gemerkt haben, irgendetwas stimmt mit diesen Reben nicht mehr. Sie fangen an zu welken, wir haben nicht mehr den gleichen Ertrag. Gewisse Reben stirben einfach ab. Nicht nur Reben, ganze Weinberge verrecken da plötzlich. Und zuerst mal hat einfach keiner verstanden, was da genau los ist. Oder? Es ist wirklich eine Pandemie, die über die Menschheit kommt, ist halt die Reblaus eingefahren, aber man hat das Problem gar noch nicht benennen.
Man ist einfach mal einer so da und hat gesehen, Scheisse, meine Pflanzen gehen kaputt. Und man hat nicht gewusst, warum oder was man da tun kann. Und ich meine, es ist schon enorm. Erst 5 Jahre später, also 1868, hat der französische Botaniker der Jules-Émile Blanchon die schuldige Form der Reblaus entdeckt. Und der Botaniker und Pharmazieprofessor, der Blanchon, an der Université de Montpellier, hat dann quasi das mal eins können identifizieren, oder? Und so herholen. Und er hat dann an der Reblaus auch den Namen gegeben, weil er ja der war, der sie entdeckt hat. Und nachdem er die Schädlingsart entdeckt hat, ist dann eben der Name Phylloxera vastatrix aufgekommen und so in den Büchern festgehalten worden, wo die Reblaus bezeichnet, wo für die Reblaus-Seuche in Europa verantwortlich war.
1868 hat er das entdeckt, aber dann hat er es noch müssen verifizieren, oder? Und das ist dann doch nochmal 5 Jahre gegangen, bis 1873, dass er zusammen mit Kollegen hat auch noch können verifizieren, von wo das die Reblaus kommt, nämlich von der Ostküste von USA, dass die übersetzt hat nach Europa. Also, wir sind jetzt in einer Situation, wo man den Schädling identifiziert hat, aber den Schädling identifiziert hat, heisst ja noch nicht, man hat jetzt die Lösung, wie man mit dem umgeht, und darum hat die Reblaus nachher einfach immer weiter gewütet. Und im nächsten Kapitel schauen wir jetzt mal darum an, was hat die denn in verschiedenen Ländern von Europa so angerichtet. Kapitel 3. Die Auswirkungen der Reblaus in verschiedenen Ländern. Jedes Land in Europa hat seine Erfahrung gemacht mit der Reblaus. Und man könnte jetzt einfach für jedes Land das ausrecherchieren und sagen, wie ist das da gewesen, wie ist das dort gewesen, oder? Da hätte jedes Land seine eigene Geschichte, auch wie man damit umgeht. Und dann würde aber die Weinbratenfolge etwa 8-9 Stunden gehen, vermutlich. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Wir nehmen uns jetzt einfach mal 3 Länder raus, die wir ein bisschen näher anschauen. Frankreich, weil dort hat man sie zuerst festgestellt in Europa. Dann Deutschland und Spanien, aber auch die Schweiz, weil die Schweiz ist ein besonders interessanter Fall bei der Rebluse. Gehen wir nachher darauf ein, ich würde mal sagen, Agi, wir gehen jetzt zuerst mal nach Frankreich, dort hat es 1863 angefangen, wie schon erwähnt, in der Rhone-Region. Was ist denn nachher passiert, wo die ersten Winzer eben so komisches Zeug festgestellt haben in ihren Weinbergen?
Also schlussendlich in Frankreich ist so zwischen 1865 und 1885 ein grosser Teil von der Weinbaufläche einfach mal eigentlich abgemäht worden, wenn man es so ein bisschen bildlich überschreiben will. Allein in Frankreich sollen annähernd 2,5 Millionen Hektar Rebbaufläche betroffen gewesen sein. Das ist etwa 40% von den französischen Rebbergen, die zwischen 63, also 1863 und 1890 vernichtet worden ist. Also wirklich einfach mal ein Ratzbatz weg. Anders gesagt, die Gesamtproduktion ist zwischen 1875 und 1889 von ursprünglich 84,5 Millionen Hektoliter auf 23,4 Millionen Hektoliter gesunken. Und ich meine, das ist enorm.
Ja, jetzt kann man sich mal ausrechnen, was heisst das? Weil da hängen natürlich Existenzen dran. Weinbetriebe, Wertschöpfungsketten, ganze Weinregionen, die plötzlich abgehängt worden sind von dieser Branche, oder? Also das ist auch für ein Weinland wie Frankreich doch ein recht krasser Eingriff gewesen.
Ja, und stell dir vor, zu dieser Zeit, wir haben es ja gesagt, eingangs, Frankreich ist the place to be gewesen, wenn es um Wein gegangen ist. Also das ist Silicon Valley vom Rebsaft gewesen. Und dort ist eigentlich so alles hergekommen, was die ganze Welt schon immer hätte wollen haben.
Das war mal die Situation von Frankreich gewesen. Jetzt schauen wir mal ins Nachbarland, in unser Land, die Schweiz. Und die Schweiz, finde ich, ist ganz ein interessantes Beispiel, weil natürlich ist Rebluse auch in der Schweiz angekommen. Vom Rhonetal ist es ja auch nicht so super weit in die Schweiz über, oder? Auch in der Westschweiz hat es die ersten Vorkommnisse gegeben. Aber das Interessante an der Schweiz ist, die Rebluse hat nicht einfach alles niedergemäht, sondern in der Schweiz sind auch noch ein paar andere Entwicklungen zusammengekommen. Die Weinbranche war eh schon ein bisschen in der Krise gewesen und die Rebluse hat dann dem noch ein bisschen so den Rest gegeben. Und wenn wir jetzt die Folgen in der Schweiz ein bisschen anschauen, dann stützen wir uns da auf eine Arbeit vom Agronom, vom Andreas Altweg, der eben mal die Rebbaukrise in der Schweiz angeschaut hat. Die hat zwischen 1880 und 1930 stattgefunden. Die ist so auch bezeichnet. Und die Arbeit vom Andreas Altweg, die verlinken wir auch noch in den Shownotes. Es ist sehr interessant, das nachher zu lesen. Aber wir erzählen jetzt auch ein bisschen darüber. Eben zwischen 1880 und 1930 hat es eine Rebbaukrise in der Schweiz gegeben. Wie erwähnt, ist nicht nur die Rebluse schuld dran gewesen, aber auch auf jeden Fall gleicher Effekt wie in Frankreich. Die Rebfläche in der Schweiz ist massiv zurückgegangen, nämlich von 34.400 Hektaren auf 12.000, ja, knapp 13.000 Hektaren. Und eben oft hat man gemeint, das sei auch ein Erfolg von der Rebluse. Wenn man das aber eben genau anschaut, das sind nur 1760 Hektaren von der Rebluse vernichtet worden. Das heisst also, über 90% vom Rebbestand in der Schweiz ist aus anderen Gründen zurückgegangen, aber zeitlich zusammengefallen mit dem Rebluse-Befall.
Aber ich glaube, wir bleiben jetzt schon noch zuerst schnell bei der Rebluse. Wenn wir jetzt herschauen, 1874 in Prenny bei Genf, ist Rebluse das erste Mal auf Schweizer Boden festgestellt worden.
Die schafft eigentlich schon seriös, oder? Die kommt über das Rhonetal und dann kommt sie bei Genf mal schön in die Schweiz rein.
Ja, also sie hat sich super angemeldet in ihrer Reise, oder? Und wenn wir nachher dort darüber rausschauen, wie ist das mit der Ausbreitung weitergegangen, dann ist sie in einem von unseren geliebten Weinkantonen weitergegangen, nämlich ins Neuburg. 1877, 1886 berichtet man von Fällen in Zürich, im Thurgau und in der Watt. Und 1907 hat man dann Berichte aus dem Tessin, aus Bern, Margau, Basel-Land, Wallis, Freiburg. Aber man kann auch sagen, es hat Kantone gegeben, wo bis 1930 Rebluse frei geblieben sind. Also da gehören Schaffhausen dazu, St. Gallen, Graubünden und auch das Zürichseegebiet.
Jetzt haben wir natürlich von Frankreich schon ein bisschen gewusst, was da so abläuft, oder? Und wie die Schweizer so sind. Man nimmt dann das sehr ernst, oder? Also auch organisatorisch nimmt man das sehr ernst. Was macht der Schweizer, wenn es eine Krise gibt? Er lässt zuerst mal Gesetze. Zum Beispiel ein Gesetz hat eine Überwachungspflicht von den Rebbergen bestimmt, dass man also muss melden, wenn irgendetwas passiert. Verdächtige Pflanzen müssen gemeldet werden. Es hat auch Einfuhrverbot gegeben für Reben, Rebpfähle, Erde und Dünger aus verseuchten Gebieten. Und der Bund ist auch da grosszügig gewesen. Er hat durchaus auch mal Kosten für und Entschädigungen übernommen, die angefallen sind mit der Bekämpfung von der Reblaus. Und es hat ja auch zwei unterschiedliche Bekämpfungsverfahren gegeben bei der Reblaus.
Bei diesen zwei Verfahren unterscheidet man das sogenannte Extinktionsverfahren und das Kulturalverfahren. Das Extinktionsverfahren ist eine sehr radikale Methode. Man ist angegangen, hat Reben ausgerissen, dann hat man sie verbrennt. Den Boden hat man dann gerade noch schnell mit Schwefelkohlenstoff und Petrol behandelt.
Das klingt ja super, wenn man wieder Reben anpflanzen auf so Böden. He?
Ja, also ist eine tolle Sache. Also ich glaube, dann hat man es einfach nicht besser gewusst. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, die Reben sind zerstört worden und die Reblaus, zumindest wenn man jetzt das Vorgehen anschaut, ist sicher vernichtet worden. Was aber hinten raus passiert, wie du gerade richtig eingeworfen hast, lassen wir jetzt mal offen. Bei dem zweiten Verfahren, das Kulturalverfahren, das schaut man dann als schonender an. Weil die Reben überleben teilweise und die Reblaus wird aber nur eingedämmt und nicht komplett vernichtet. Das ist ein Verfahren, das vor allem in der Westschweiz angewendet worden ist. Wird wahrscheinlich auch der Grund sein, wieso dass man dort eine grössere verseuchte Fläche registriert hat als vielleicht an anderen Orten.
Ja, auf jeden Fall, eben, der Bund hat sich das einiges kosten. Das ist recht teuer gewesen, die Bekämpfung. Aber was macht die Schweiz? Ja, sie bekämpft es halt mit Geld, nicht zuletzt, oder? Sofern das rum war. Die Schweiz war ja damals noch nicht so super reich gewesen.
Das war eigentlich das Armenhaus von Europa. Ja,
genau. Aber man hat gleich schon damals die Weisszene unterstützt in der Bekämpfung. Aber jetzt haben wir ja vorher erwähnt, dass eben die Reblaus gar nicht die Hauptschuldige war am Abfräsen von der Schweizer Wein. Anbaugebiet, sondern da hat es noch andere Gründe gegeben. Und da gehen wir jetzt wieder auf die Studie von Andreas Altweg, der eben versucht hat, diesen Gründen auf die Spur zu kommen. Man muss sagen, die Reblaus spielt immer eine Rolle, weil sie war wie der Brandbeschleuniger gewesen von allem anderen, der noch gelaufen ist. Aber eben, das hat jetzt mehrere Gründe gehabt. Zum Beispiel ein Grund war, dass der Weinmarkt so Mitte 1800 bis Ende 1800 auch wahnsinnig überhitzt war. Wir haben es vorher erwähnt, goldige Zeiten, Weinanbau ist trendy geworden, ist ein Wirtschaftsfaktor geworden. Man hat dann immer mehr Rebflächen gemacht, zum Teil auch in ungeeigneten Lagen. Das kennen wir ja, also hat es damals schon gegeben, oder, dass man einfach auch Massenwein anbaut, einfach weil es jetzt gerade gefragt ist im Markt. Wein ist schon damals ein Spekulationsobjekt geworden, die Preise sind explodiert, viele Weinbauern haben sich müssen überschulden. Und ja, dann eben die guten Jahre, Goldgräberstimmung vorbei gewesen ist dann für viele der Absturz gekommen. Das ist ein Grund gewesen. Dann gibt es aber noch einen weiteren Grund.
Der zweite Grund ist eher von der Natur beeinflusst oder vom Klima. Nämlich Fehlernte und Klimaprobleme zu dieser Zeit. Man muss sagen, von 1874 bis 1876 hat man Rekordernte gehabt. Und nachher sind Jahrzehnte mit Ernteausfällen gekommen. Ohne Material machst du keinen Wein, ohne Wein verkaufst du nichts, es kommt nichts rein. Besonders schlimm war es von 1907 bis 1914. Da hat man de facto 8 Missernten hintereinander gehabt. 1910 und 1913 sind historisch schlecht in der Ertragslage. Also zum Beispiel Zürich hat irgendwie 6,5 Hektoliter pro Hektar geerntet, was eigentlich nichts ist. Und die Ursachen sind halt wirklich darauf zurückzuführen. Schlechtes Wetter, späte Fröste. Beim Spatfrost, was ist das Problem? Die Pflanze ist vielleicht im Frühling schon am Austreiben, du hast Knospen, dann kommt der Frost. Da muss es nur ein bisschen Feuchtigkeit dran haben. Die Knospe wird eingefroren und fault nachher ab. Und durch das kann die Pflanze eigentlich maximal noch Blätter generieren, aber keine Blüten mehr, wo nachher Früchte dran wachsen können. Und durch das hat es eben auch nichts mehr zu ernten gegeben.
Dann ein dritter Grund, warum die Schweiz in die Rebbaukrise rein ist, sind auch neue Krankheiten gewesen. Da hat es nämlich nicht nur die Reblaus gegeben, es hat noch ein paar andere nette Sachen gegeben. Zum Beispiel der echte Mehltau, seit 1851 aufgekommen. Der falsche Mehltau hat man seit dem Ende der 1870er registriert. Übrigens auch das wieder beides Sachen, die man aus Amerika eingeschleppt hat. Also alles Böse im Weinbau scheint ein bisschen aus Amerika zu kommen. Und auch das hat wieder dazu geführt, dass wir viel Geld haben müssen aufrühren und dort haben wir ja dann auch die Methode anwenden, dass man Kupfer spritzt, oder? Um eben den Mehltau ein bisschen in den Griff überzukommen.
Dann nachher ein weiterer Grund ist Konkurrenz und auch der Konsumwandel. Weil heissen, Bier ist immer beliebter geworden. Man hätte es in einer gleichbleibenden Qualität industriell produzieren. Also die Mengen, die sind nur so auf den Markt kommen. Ja, so hat die Industrialisierung halt auch ihren Wandel dazu beigetragen. Weinkonsum hat sich in dieser Zeit dann eigentlich de facto halbiert. Will heissen, von 1900 bis 1930. Es soll auch Kunstwein gegeben haben, die aufgekommen sind. Die hat man aus Rosinen gemacht. Ich weiss nicht, ob man jetzt den Amarone meint oder
etwas anderes. Aber ja, nur schon der Gedanke, so einen Rosinenwein zu trinken. Bäh.
Ja, man weiss es nicht. Und das andere ist halt, es hat wirklich massive Weinimporte gegeben, wie wir es eben vorhin mit der Dampfschiffgeschichte gesehen haben, die Industrialisierung und diese Bahn, haben dann auch dazu geführt, dass so mehr Wein ins Land gekommen ist. Also seit 1850 hat sich das anscheinend verzehnfacht. Und der Markt ist dermassen gesättigt, dass man einfach zu viel Wein für zu wenig Käufer hat.
Ja, dann gibt es einen fünften Grund, warum das Weinwesen in der Schweiz Federn haben müssen lassen. Das sind Qualitätsprobleme gewesen. Viele Schweizer Weine haben halt nicht so die qualitativen Anforderungen erfüllt. Sie sind dünn gewesen, sauer, alkoholarm.
Aber es hat natürlich auch noch andere Gründe gegeben, nämlich hohe Produktionskosten, schon zu dieser Zeit in der Schweiz. Der Weinbau ist halt extrem arbeitsintensiv und dann zumal hat man mit 3000 Arbeitsstunden pro Hektar gerechnet. Denn trotz sinkender Landpreise, vor allem Landwirtschaftsland, sind halt Löhne und Kosten gestiegen. Wenn wir jetzt das so ein bisschen vergleichen tun, 1880 redet man von Kosten von 1837 Franken pro Hektar. Bis 1928 hat man dann doch 4092 Franken pro Hektar noch Kosten gehabt. Jetzt ist halt noch die Frage, ich weiss nicht, Nelly, weißt du das, hat dort irgendwie noch so die Weltwirtschaftskrise drin gespielt zu dieser Zeit? Oder,
ja, das habe ich jetzt nicht untersucht, aber es kann natürlich durchaus sein, dass auch noch ein bisschen Inflation und Abwertung von der Währungen mitspielt und dann wäre ja immer noch die Frage, was wären die 4'000 Franken in heutigen Beträgen? Das habe ich jetzt genau nachgerechnet.
Aber das wäre noch eine spannende Frage, aber das übersteigt jetzt gerade den Rahmen von der Recherchemöglichkeit.
Oder also die Kosten haben sich verdoppelt, schlicht mal.
Der Weinbau ist wirtschaftlich nicht mehr tragbar gewesen.
Ziehen wir mal das Fazit von der Situation in der Schweiz. Man kann, glaube ich, sagen, die Schweiz ist gerade ziemlich mit sich selber beschäftigt gewesen, in ganz vielen Fragen, wenn es um Wein geht. Und dann kommt einfach der Reblaus noch rein, so wie noch als zusätzliches Problem.
Ja, das ist das Züngli oder Waage, würde genau. Ich sagen.
Ist jetzt vielleicht nicht quasi das Hauptproblem gewesen, aber ist einfach noch dazugekommen und hat, wie erwähnt, wie ein Brandbeschleuniger gewirkt, hat aber auch die ganze Krise nachher dazu geführt, dass sich eben, ja, das Weinwesen ist ein bisschen grounded worden und man hat sich wieder ein bisschen erneuern, modernisieren, ein bisschen neu erfinden. Und das hat man dann auch gemacht, zum Beispiel, dass man in der Sortenwahl ein bisschen flexibler geworden ist. Auf jeden Fall hat man auch die Anbaumethoden ein bisschen modernisiert, mit mechanisiert, also vielleicht mehr Traktoren, Geräte eingesetzt. Man hat geschaut, dass Weinbau ein bisschen effizienter wird und auch das ist übrigens noch ein Erfolg von der Reblaus. Da müssen wir jetzt doch noch schnell in den Süden schauen. Die Reblaus ist nämlich die Schuld, dass es im Tessin heute Merlot gibt. Nagi, du bist ja Tessiner. Erklär uns doch mal die Geschichte noch schnell.
Tessin war früher Nebbiolo-Land. Das war die Sorte, die ist vom Piemont unten raufgekommen. Aber mit der Reblaus hat man sich entschieden, das Zeug wird ausgerissen. Also man hat dort eher die radikalere Variante gewählt und dann nachher sich Gedanken gemacht, was wäre gescheit und gut zum Nachbestocken. Da ist man auf den Merlot gekommen und der Merlot hat vor allem auch vom Veredeln profitiert und so dann eigentlich den Eingang ins Tessin gefunden.
Jetzt schauen wir noch schnell andere Länder an in Europa. Wir sind so ein bisschen tiefer auf die Schweiz eingegangen, weil es einfach unser Land ist, unser Heimatland. Aber vielleicht werfen wir den Blick noch schnell auf zwei andere Länder, zum Beispiel Deutschland.
Deutschland, da kann man sagen, das hat ein bisschen später angefangen, weil die Reblaus halt wirklich von Frankreich sich müssen aufkämpfen, sozusagen. Ist dann vergleichsweise spät auftreten, wie gesagt, und 1874 das erste Mal in der Nähe von Bonn nachgewiesen worden. Die langsame Ausbreitung hat sich dann so durchgezogen, also die Rebluse hat sich hineingeschlichen und hat dann 1907 unser Lieblingsgebiet, Liebenelli, Mosel, Saar, Ruhr erreicht und 1913 dann auch Baden, also deutsche Rotweinland. Im Deutschen Reich ab 1875 hat man dann auch mit dem Gesetz Nummer 1067 Maßregeln gegen die Reblauskrankheit betreffend versucht einzuwirken.
Schauen wir noch als letztes Land an, Spanien. Und man merkt jetzt schon ein bisschen die Reblause, das ist je nach Land immer ein bisschen eine individuelle Geschichte, oder? Weil in Spanien, da ist die Reblause zwar auch so ab Mitte vom 19. Jahrhundert so vereinzelt auftaucht. Spanien ist aber auf der anderen Seite auch recht lang verschont geblieben. Und wenn es dann in Frankreich schon gewütet hat, haben dann die Winzer in Frankreich irgendwann festgestellt, okay, in Spanien scheint es noch relativ ruhig zu sein. Kommt, wir gehen mal da rüber und fangen an, da auch Wein zu machen.
Wir müssen aber auch sagen, Spanien hat davon profitiert, dass sie einen hohen autochthonen Rebschatz haben und im Gegenzug zu Frankreich eben nicht so viel importiert haben und durch das auch länger verschont geblieben sind und die Pyrenäen wahrscheinlich als natürliche Abschränkung auch noch einen Beitrag geleistet haben, dass jetzt die Reblaus nicht gerade so schnell hätte können dort reinkommen.
Genau, es gibt ja noch Untergeschichten, dass die französischen Winzer, die plötzlich auf Spanien sind, auch noch ihre Burgunder- und Bordeaux-Flaschenformen mitgebracht haben und plötzlich haben wir spanischen Wein, französische Flaschen gehabt. Also, ja, es gibt auch immer noch irgendwie absurdeste Seitenauswirkungen. Auf jeden Fall eine Folge in Spanien war, durch das das Treblus erst relativ spät zugeschlagen hat und man dann schon erst zu wissen gehabt, wie man sich bekämpfen kann, hat Spanien halt im Vergleich zu anderen Ländern nicht so lange an den Reblaus gelitten. Und auch in Spanien hat es aber dazu geführt, dass die Qualität des Weins gesteigert werden konnte, weil man als Folge der Reblaus auch bessere Qualitätskontrolle eingeführt hat. Also, so mal ein kleiner Überblick über ausgewählte Gebiete von Europa. Damit gehen wir jetzt ins nächste Kapitel. Wie ist das Reblaus-Problem gelöst worden? Ich glaube, angefangen hat es ja zuerst mal, dass die Winzer einfach mangels Wissen, wir haben es ja erwähnt, sind nicht gewusst, warum die Reben sterben. Und dann hat man zuerst mal zu unkonventionellen Methoden müssen greifen.
Ja, und eine von diesen Methoden ist, man hat Krotten genommen, also Kröten. Und die im Boden eingegraben und dann, ja, muss ich sagen, man hat gehofft, dass die den Treblaus fressen.
Die andere Methode, die finde ich auch besonders originell, Schläge auf die Rebstöcke in der Hoffnung, dass wenn man die Rebstöcke schlägt, die Schädlinge abhauen.
Ja, und später ist man dann so ein bisschen konventioneller geworden, wie man das halt heute kennt. Man hat Pestizide ausprobiert. Die ganz krassen haben dann die Weinberge noch verflutet. Das hat sogar kurzfristig geholfen, ist aber einfach nicht praktikabel gewesen, weil du hast recht müssen Ressourcen aufwenden, um das zu machen. Das haben sich dann auch nur die wirklich wohlhabenden Winzer können leisten. Also eher Methoden, die man nicht in der Breite einsetzen
können. Ja, es war dann doch nicht eine Frage von Jahren gewesen, sondern von Jahrzehnten, bis man irgendwie Methoden gefunden hat, um die Reblaus zu kontrollieren. Und eine von diesen Methoden, wie man es eben in den Griff bekommt, die bringt uns wieder zurück zum Entdecker der Reblaus in Europa, eben dem Franzosen Jules-Émile Blanchot.
Er hat mit Hilfe vom Weinbauer Gaston Bazzi und Gartenbauer Said herausgefunden, dass die Reblaus von der amerikanischen Ostküste nach Europa gekommen ist. Durch die Beobachtung des biologischen Verhaltens der Reblaus sowie der Umstand, dass in Amerika Reben existieren, die immun sind oder das einfach gut abkönnen, sind die Forscher in der engen Zusammenarbeit, also Amerika, Frankreich, mit Fachleuten, schlussendlich auf die Lösung des Problems gekommen. Man hat von den amerikanischen Winzern Rebsorten importiert. Von dieser Rebsorte hat man dann quasi wie die Wurzeln genommen und dann von Europa der Oberteil und der dann obendrauf gepfropft. drum aufpfropfen.
Was bedeutet das genau, aufpfropfen?
Man nennt es auch veredeln. Und veredeln darum, eben, weil man macht die Pflanze immun gegen Treblaus. Du nimmst die Wurzel aus Amerika, du nimmst den Oberteil aus Europa, tust das zusammenführen mit Wachs und zusammenbinden, so dass es wieder verwachsen kann. Und du hast dann nachher schlussendlich einen immunen Wurzelbereich und einen immunen Oberbereich gegen Treblaus, wo beide resistent sind. Weil früher war das Problem, dass der Oberteil in Amerika der empfindliche war und die Wurzel der Resistentin, in Europa der Oberteil der Resistente, aber die Wurzel eben nicht resistent war. Und so haben wir eigentlich, sagen wir, das Beste aus zwei Welten zusammengeführt und die Lösung für das Reblaus-Problem gefunden gehabt.
Aufgepfropft wird ja übrigens auch immer noch in der heutigen Zeit, weil es gibt ja eigene Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, nur aufgepfropfte Rebstöcke anzuzüchten und die nachher den Winzer zu verkaufen. Also das ist immer noch eine gängige Methode, wenn es darum geht, eben Rebstöcke herzustellen.
Absolut. Und zum Beispiel in Burgund redest du auch von der sogenannten Selection Massal. Was eigentlich nichts anderes ist, du gehst als Winzer durch deine Reb hängen, schaust, welche Pflanze ist die stärkste, liefert die besten Resultate. Und dort nimmst du dann einmal wieder Holz raus und tust das an einem separaten Ort nachzüchten, um zu schauen, wie entwickelt sich die Pflanze. Und wenn dort der Klon, man redet von Klon, sich als erfolgreich erweist, dann wird er nachher wirklich im grossen Stil nachgezüchtet und dann wieder ready gemacht für die Treppberge.
Also jetzt hat man die Methode entdeckt von dem Aufpropfen oder ist halt auf die Methode gekommen von findigen Forscher und das tönt jetzt irgendwie so banal, du nimmst das eine, du tust aufs andere drauf und nachher ist das Problem gelöst, aber eigentlich ist das auch eine Revolution gewesen, oder? Weil erstens mal hat man gemerkt, okay, das nützt, das hilft, man kommt das Reblaus-Problem in den Griff über und stört den Zyklus von der Reblaus auch so, aber gleichzeitig haben wir auch noch die erste biologische Schädlingsbekämpfung in der Geschichte vom Weinwesen erfunden. Und was für eine Revolution der Schritt war, das merkt man auch, dass eigentlich der heutige Sortenspiegel in Europa quasi immer noch eben von dem abhängt, was hat man können aufpropfen und was nicht. Also gewisse Sorten, die sind dann einfach verschwunden oder in gewissen Gebieten nicht mehr so trendy gewesen. Wir haben es vorher gehabt vom Nebbiolo, der im Tessin ausradiert worden ist. Und andere Sorten, wie zum Tessin de Merlot, die haben plötzlich Aufwind bekommen und das ist halt recht getrieben gewesen durch die ganze Aufpropferei.
Die Frage, die jetzt bleibt, ist, was ist denn das Vermächtnis von der Reblaus schlussendlich auf die Weinkultur in Europa oder auf der ganzen Welt?
Und das schauen wir jetzt in diesem Kapitel an. Das Vermächtnis der Reblaus. Ja, es ist halt jetzt so eine Geschichte. Es gibt die Weinszene vor der Reblaus und es gibt die Weinszene nach der Reblaus.
Ja, man redet ja auch von Wein, wo man Prä-Phylloxera nennt. Und das ist halt vor der Reblaus, wurzelechte Wein. Und dann gibt es den Wein nach der Reblaus, wo man die aufgepfropfte Reben hat und aus denen Wein gemacht hat. Und auch heute gibt es noch so ein bisschen den Streit zwischen den Welten. Was ist jetzt besser? Wurzelecht oder aufgepfropft, ich kann es nicht sagen.
In dieser Phase nach der Reblaus befinden wir uns ja immer noch. Also die ist jetzt noch nicht fertig, oder? So viel kann man sagen. Aber auf jeden Fall unmittelbar nach der Reblaus-Katastrophe hat sich die Weinwelt komplett geändert. Kein Stein ist mehr auf dem anderen geblieben. Fast alle europäischen Reben sind auf amerikanische Reblaus-resistente Unterlagen aufgepfropft worden. Und heute, wenn man das weltweit global anschaut, sind 85% von allen Reben auf der Welt veredelt, also aufgepfropft. Und nur noch 15% sind, wie du es gerade erwähnt hast, wurzelecht. Also sind wirklich noch so die Reben unbehandelt, so wie sie gewesen sind.
Ja, Ausnahmen sind überlebende alte europäische Sorten in reblausfreien Gebieten. Dort kann man vielleicht sagen, eben, es sind wirklich Gebiete, die vor allem sandige Böden haben, weil das ist das, was die Reblaus nicht gerne hat. Ich habe selber, so wie im Keller, zum Beispiel aus dem Beaujolais, wo du wirklich so Parzellen hast, die sehr sandig sind, und Moulin Avant, wo zum Beispiel nur in der Magnum gefüllt wird und von wurzelechten Reben noch stammt. Und die Reben sind irgendwie 120 oder 130-jährig, produzieren dann nicht mehr so viel. Und ich muss sagen, es ist ein Gedicht von einem Game.
Ja, und jetzt über die aufgepfropften Rebstöcke, da gibt es natürlich auch immer noch einen Diskurs, weil die Weinwelt wäre nicht die Weinwelt, wenn nicht über alles gestritten und debattiert würde, so halt auch über die aufgepfropften Rebstöcke. Und vor allem, wo man angefangen hat mit dem Aufpfropfen, da haben natürlich die Winzer befürchtet, dass es so die amerikanischen Wurzeln den Geschmack vom Wein negativ könnten beeinflussen. Und zudem auch in der Wahrnehmung haben wir so gefunden, ja, jetzt so die amerikanischen Weinsorten, die sind auch minderwertig, die sind nicht so gut wie das, was wir in Europa gemacht haben, oder? Das ist alles schlimmer und viel schlechter.
Spannend ist aber auch, dass ja, bis heute, ich sage jetzt mal in unter Anführungszeichen Weinkennerkreisen, gelegentlich oder eben öfter immer noch darüber gestritten wird, ob jetzt wurzellose oder veredelte Reben weniger authentisch schmecken. Wie gesagt, habe beides schon probieren können. Ich würde es mir nicht anmassen, das können zu unterscheiden. Ich kann aber sagen, es löst immer wieder ein ehrfürchtiges Gefühl aus, wenn man eine wurzelechte Rebe probiert, mit dem Wissen, dass es es ist.
Genau, dass das quasi noch zurück in die Urzeit vom Wein geht, das kann natürlich ein schönes Gefühl sein.
Und ich meine, eben, wir reden von einem Wein, der von einem 130-jährigen Rebstock gemacht wird. Das ist schon impressive. Aber ob es jetzt das andere so gibt, ich könnte es nicht unterscheiden.
Wir sind jetzt, glaube ich, einfach in dieser Welt sozialisiert worden, wo es so ist, wie es ist. Dass halt der aufgepfropfte Wein der Standard ist. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen schauen, was wären die Alternativen gewesen. Die Alternative wäre gewesen, dass der Weinbau in Europa vielleicht einfach vollständig vernichtet worden wäre. Wie fest die Vernichtung gewesen wäre, ist ein bisschen schwierig zu einschätzen. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Annahmen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, jetzt 100, 120 Jahre später, nach der Rebluskrise, ist ja das Weinwesen wieder floriert. Es hat wieder sich können aufbauen. Und zumindest kann man sagen, wäre man damals nicht auf die Idee gekommen von dem Aufpropfen, wäre das vielleicht eine andere Geschichte. Oder?
Es gibt auch heute noch Orte, wo man ja dann irgendwie nur rein amerikanische Sorten dann weitergezogen hat. Ich meine, der Name kommt nicht von ungefähr im Tessin, da redet man auch von der sogenannten Uva Americana, also die amerikanische Traube. Und die ist uns ja auch in der Recherche begegnet, aufgrund von dem typischen Fuchston, wo Fuchsi genannt wird, aber es ist eigentlich so ein erdiger Geschmackston, der dort so mitgeht. Eben, zu dieser Zeit dann so quasi als minderwertig angeschaut worden ist, wie du gesagt hast, oder Reben aus Amerika und überhaupt der Wein ist nichts. Und darum kann das keine Lösung sein. Heute, mein Vater brennt Grappa draus. Also, aber ja, ich würde jetzt auch sagen, es ist jetzt auch nicht gerade das Highlight, wenn man Wein aus dieser Rebe probiert.
Und eben das andere, wurzelechte Reben, wer das interessiert, weil ich finde, es ist einfach wieder ein Bereich im Weinwesen, wo man vielleicht sich auch mal den Fahrt tun oder das mal ein bisschen erforschen. Auch das, wieder Vielfalt macht ja den Wein aus. Wo kann man das noch finden? Chile ist eine Möglichkeit. Chile ist komplett reblusfrei geblieben. Einfach geografische Isolation von Bergen, ein bisschen abgeschottet von Amerika und so weiter. Australien, weil Australien immer schon streng war, was dort alles reinkommt. In Australien gibt es zum Teil 150 Jahre alte Shira-Reben. Und auch in Europa wird man fündig. In der Mosel, wo man auf Sandböden setzt, gibt es noch wurzelechte Reben. In Ungarn gibt es das noch. In Spanien haben wir Regionen Toro und Jekla, wo es das noch gibt. Oder auch in Portugal. Also wenn man das gezielt sucht, findet man das auch noch. Und das bringt uns jetzt zum letzten Kapitel. Ist denn die Reblus heute immer noch eine Gefahr?
Man darf sagen, ja, weil sie ist noch nicht ganz verschwunden. Sie wird es wahrscheinlich auch nie sein. Sie existiert weiter in allen Weinbaugebieten. Auf amerikanischen Unterlagenwurzeln kann sie sich nur eingeschränkt entwickeln. Also es gibt keine Massenvermehrung. Durch das hat man halt wirklich das biologische Mittel, das das im Zaum behaltet. Aber wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, einen Rebberg nur noch wurzelecht zu bepflanzen, dann ist das Problem ziemlich rassig wieder da.
Und das andere, und das hat sich gar nicht so geändert zu damals, je mehr, dass man halt Monokultur oder den Massenanbau kultiviert, je weniger, dass man vielleicht noch daran denkt, einmal noch etwas anderes in die Pflanze, in die Weinberge, je mehr, dass man einfach Zeug abrodet und dann sinnlos wieder abpflanzt, desto mehr tut man einfach den Boden bereiten, dass sich der Nebelhaus wieder kann ausbreiten kann. Und es wird auch in Zukunft vermutlich immer wieder lokale Ausbrüche von der Nebelhaus geben. Das heisst also, wenn man Fazit zieht, der Nebelhaus ist nicht besiegt, sondern immer präsent. Man hat einen Umgang damit gefunden, eben mit dem Aufpfropfen. Das ist eine zuverlässige Methode. Aber Nachlässigkeit im Weinberg kann auch immer wieder dazu führen, dass der Nebelhaus kommt. Und ich glaube, als Weinbauer ist das einfach einer von deinen Gegnern, eben nebst dem Meltdau, nebst dem Frost, nebst dem Wetter, nebst dem Klimawandel, wo du halt immer wieder einkalkulieren musst, dass dich das treffen kann.
Ja, aber es ist ein Gegner, der relativ verlässlich angegangen werden kann. Wenn du konsequent veredeln und aufpfropfen, dann hast du eigentlich nichts zu befürchten. Wenn du natürlich fährst auf ein Spielen oder irgendwie mal eins keine Sorge hast zu deinen Rebhängen und dort vielleicht eben die ursprünglichen Wurzeln fahren durchdrücken, weil man sich nicht mehr darum kümmert, dann hast du sofort wieder den Plafond, damit das Viech sich vermehren kann.
Das wäre es für die Folge. Wir haben noch ein paar Hinweise für euch, wenn ihr nämlich immer noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen Hintergrundinfos zu unseren Folgen wollt haben. Dann abonniert unseren Newsletter. Zu jeder neuen Folge kommt ein Newsletter raus und dort schreiben wir nicht einfach nur, hey, die neue Folge ist da, sondern wir nehmen immer noch einen Aspekt von der jeweiligen Folge rausnehmen und den vertiefen.
Oder manchmal haben wir auch noch ein cooles Rezept dabei, wenn wir über einen Wein reden und wie das gut kann matchen. Und wenn wir schon über das Matchen reden, haben wir ja immer noch unsere Serie am Laufen.
Genau, unsere Serie Perfect Match mit dem Marc Almer, Sommelier-Weltmeister und Geschäftsführer von Borolac. Wir jeder zweite Folge mit ihm einen Weinbereich anschauen und mit ihm darüber reden, was ist ich denn da dazu. Und die nächste Folge wird wieder Perfect Match-Folge sein.
Und ganz zum Schluss, wir haben es auch schon gesagt, was wir hier machen, das ist Hobby. Wir machen das neben dem Arbeiten. Aber es kostet trotzdem Geld. Wir müssen ja irgendwo auch schauen, dass unsere Technik läuft. Wir müssen schauen, dass unsere Webseite am Tun ist. Wir müssen schauen, dass wir unsere Newsletter verschicken können. Und da sind wir immer auch wieder darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die uns unterstützen. So wie zuletzt auch der Juan, der uns sehr grosszügig ein Spend zukommen lassen hat, der uns jetzt auch wieder hilft, für einen Moment die Auslagen zu decken. Und dort, ja, ich kann es nicht anders sagen, wir sind wirklich froh um jeden Zustupf, der kommt und uns hilft, das auch weiterhin in einem gesunden Mass können zu betreiben.
Wenn ihr findet, mal, ich will die Weinbrater unterstützen, geht auf unsere Homepage www.dieweinbrater.ch/trinkgeld und wer den Newsletter will, www.dieweinbrater.ch/Newsletter. So, das wäre es jetzt gewesen, der Wein-History-Folge. Mir hat es Spass gemacht. Ich liebe Historien, wenn es um Wein geht, weil es einfach super lehrreich ist. Ich hoffe, euch auch. Macht es gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr wollt. Bis dorthin eine gute Zeit. Tschüss zusammen und tschüss, Nagi.
Gianelli.